Von einer Zeitenwende hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen, als Russland im Februar dieses Jahres die Ukraine überfiel. Doch die große Frage ist, was für Zeiten stehen uns bevor? Geht Russland, wie manche glauben, in die Knie oder stehen wir, wie andere befürchten, am Rande eines Atomkriegs? Was macht die neue aufstrebende Weltmacht China und welche Zukunft haben die Vereinten Nationen unter diesen Umständen? Wir haben eine Menge zu besprechen heute im RBB24 Inforadio Forum aus dem Tagungszentrum des Hotels Aquino in Berlin-Mitte in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Mein Name ist Dietmar Ringel und das sind meine Gäste. Sarah Nanni, Bundestagsabgeordnete der Grünen und sicherheitspolitische Sprecherin ihrer Partei. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied der Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Jürgen Hart ist dabei, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Botschafter Günther Sauter, Leiter der Abteilung Internationale Ordnung, Vereinte Nationen und Rüstungskontrolle im Auswärtigen Amt und dann eine starke China-Fraktion oder Fraktion von China-Kennern hier auf dem Podium. Thomas Bonschab ist der eine Geschäftsführer von Think International. Das ist ein Beratungsunternehmen für Wirtschaft und Politik mit dem Schwerpunkt China. Und Gerhard Stahl, Professor an der Business School Shenzhen in China, langjähriger EU-Beamter war er in früheren Zeiten und hat auch Einblick nehmen können als Mitarbeiter im Bundesfinanzministerium. Frau Nanni, 143 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben gerade die Annexion weiterer ukrainischer Gebiete durch Russland als völkerrechtswidrig verurteilt, die Rückgabe an die Ukraine gefordert. Das ist eine enorme Zahl. Ganze 5 Gegenstimmen gab es, 35 Enthaltungen. Aber welche konkreten Folgen wird das haben?
Das hat vor allem die erste konkrete Folge, dass Russland weiß, dass ihre Aktion gegenüber der Ukraine, der Angriff gegen die Ukraine, nichts ist, wo die Welt sich einfach wegduckt und sagt, klärt das unter euch, da haben wir nichts mit zu tun. Das wäre etwas, was Russland sich gewünscht hätte und dass das nicht geklappt hat, ist einerseits ein gutes Zeichen für die Normentwicklung auch im internationalen Bereich, aber ist natürlich auch ein gutes Zeichen für die Ukraine, die weiß, dass sie da sehr viel Solidarität auch von anderen Kontinenten, von Staaten, die bisher nichts mit der Ukraine zu tun hatten, erwarten können.
Frau Nanni sagt Solidarität, aber Herr Sauter, man kann auch eine andere Rechnung aufmachen. Das ist zunächst mal Solidarität in Worten. Die kostet ja erstmal nichts, aber Sanktionen gegen Russland und Militärhilfe für die Ukraine, da wird die Zahl der Länder, die das machen, doch deutlich kleiner. Also ist das am Ende doch wirklich nur eine symbolische Geste, die es da in der Vollversammlung gegeben hat?
Die Resolution der Generalversammlung ist rechtlich nicht bindend, stimmt. Gleichzeitig, Sarah Nanni hat es gesagt, hat sie eine starke politische Wirkung. Und hier geht es ja auch um was. Hier geht es um die Frage, gilt die Charta der Vereinten Nationen? Ist es in Ordnung, dass ein nuklear bewaffneter, großer, starker Staat seinen Nachbar überfällt? Das sind Fragen, die gehen alle an. Die gehen nicht nur uns in Europa an, sondern Staaten eben überall auf der Welt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir so hohe Zahlen an Zustimmung für solche Resolutionen zustande kriegen. Man muss das mal in den historischen Zusammenhang setzen. Noch nie hat die Generalversammlung in einer vergleichbaren Situation eine so klare Botschaft geschickt. Rufen wir uns mal in Erinnerung, als 2014 Russland die Krim überfallen hat, kam eine ähnliche Resolution zustande. Da waren es 100 Staaten, die diese völkerrechtswidrige Annexion verurteilt haben. Da sind wir jetzt doch noch mal einen starken Schritt nach vorne gekommen.
Trotzdem noch mal nachgefragt, Herr Hart, an Sie die Frage gerichtet. Die Krim, das war 2014, die ist immer noch russisch besetzt. Russland hat sie mittlerweile seinem Staatsgebiet angegliedert. Jetzt die Annexionen sind vollzogen. Also Wirksamkeit der UNO, muss man die dann doch in Frage stellen?
Ich glaube, dass nach dem 24. Februar keiner damit gerechnet hatte, insbesondere nicht Putin im Kreml, dass in so kurzer Zeit eine eindeutige Stimme des Sicherheitsrates, eben auch mit Veto Russland belegt, deswegen keine rechtsgültige Resolution, aber die politische Botschaft war klar, nur Russland hat gegen die Resolution gestimmt. Und dann anschließend mit der Generalversammlung eben auch mit ganz ähnlichen Ergebnissen wie jetzt gerade vor einigen Tagen das Thema Annexionspläne oder den Annexionsbeschluss der russischen Duma und der russischen Regierung. Er hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass es so schnell und so eindeutig zur Isolation Russlands politisch kommt. Und ich drehe jetzt mal den Spieß um. Wir sind ja immer gerne dabei, die UN für schwach und wenig wirksam zu halten. Ich glaube erstens, dass Putin Lavrov massiv verantwortlich macht dafür, weil er geglaubt hat, es ist die Aufgabe des Außenministers, doch mehr Unterstützung zu erreichen. Und ich drehe auch mal den Spieß um und sage, was wäre eigentlich anders, wenn es im Sicherheitsrat eine Resolution gegeben hätte, ohne Vetorecht zum Beispiel, gegen Russland, die rechtsgültig wäre. Das würde im Grunde an der Beurteilung des Sachverhalts durch uns nichts ändern. Ja? Wir wissen, es ist völkerrechtswidrig, es ist ein Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir stehen an der Seite der Ukraine und da würde eine Resolution auch nichts dran ändern.
Gut, aber Sie haben das Stichwort Isolation gerade gebracht. Dann schaue ich Indien, China, die zwei bevölkerungsreichsten Länder der Welt, haben sich der Stimme enthalten. Andere wichtige Staaten wie Südafrika zum Beispiel, viele Staaten des globalen Südens, haben sich auch der Stimme enthalten. Also kann man wirklich, Herr Stahl, ich richte die Frage mal an Sie, weil Sie sich natürlich auch gerade vor allem mit China besonders gut auskennen, kann man da von einer Isolation Russlands sprechen, wenn so eine große Macht wie China eben zwar nicht zustimmt, aber sich der Stimme enthält?
Also wir müssen sicher ein bisschen genauer hinschauen. Und deshalb ist es gut, wenn man nicht nur die Zahl der Länder abzählt, die sich positioniert haben, sondern wenn man auch sieht, wie wichtige Akteure, die die internationale Entwicklung beeinflussen, die in der UN natürlich auch eine überproportionale Rolle spielen, sich positioniert haben. Und da muss man einfach wahrnehmen, dass der globale Süden eine gewisse Distanz hat zu der Diskussion, die hier im Westen und in Europa stattfindet. Sie haben ja aufgezählt, dass es Länder gibt, die sich enthalten haben. Das heißt nicht, dass sie die russische Position einnehmen. Also ich glaube, es gibt einen Konsens, dass das völkerrechtswidrig ist und auch die, die sich enthalten haben, werden dem nicht widersprechen. Aber die Frage, ob man das nur als eine Auseinandersetzung übers Völkerrecht sieht oder ob dahinter nicht auch eine geopolitische Bewertung ist, die sagt, es gibt viele Verletzungen des Völkerrechts, die nicht nur von Russland erfolgen, sondern auch von anderen. Und deshalb gibt es halt Akteure im globalen Süden, die anfangen, auch verschiedene Verletzungen des Völkerrechts aufzurechnen und zu sagen, wir lassen uns nicht so einfach in eine geopolitische Parteinahme einbeziehen, die sagt, wir gegen Russland, sondern sind vorsichtig.
Ich würde jetzt gerne Herrn Bonschab noch mit ins Gespräch einbeziehen, auch mit profunden China-Kenntnissen. Also die Chinesen, das ist ja bekannt, profitieren stark von der Globalisierung. Die ganze Welt macht Geschäfte mit China, China macht Geschäfte mit der ganzen Welt. Jetzt hält man sich hier raus oder versucht sich rauszuhalten aus diesem Konflikt. Ist das im Interesse Chinas, jetzt hier so eine Außenseiterposition einzunehmen oder was treibt die Chinesen da überhaupt?
Also ich denke mal, alle, die wir hier oben auf dem Podium sitzen, hätten uns in der Vergangenheit gewünscht, dass China sich etwas eindeutiger in dieser Frage positioniert. Aber ich würde trotzdem sagen, was ich nicht sehe, und das ist, glaube ich, auch das, was Herr Stahl gerade gesagt hat, ist, dass man von China ein Backing Russlands erfährt im Moment. Das ist einfach nicht der Fall. Das würde ganz anders aussehen. Und China hat eigentlich, und da müssten wir dann tatsächlich nochmal drüber sprechen, was Chinas Verständnis von der UN ist, von der Art und Weise, wie die UN funktioniert. China würde prinzipiell kein Naming und Shaming machen. Das ist eine sehr lange Tradition von China, die hat ehrlich jetzt auch gar nichts Neues gebracht. Insofern sehe ich im Augenblick eine große Kontinuität in dem, was China macht. Und wir können davon ausgehen, dass China kein Backing von Russland hat. Und tatsächlich, das wäre jetzt meine persönliche Einschätzung, sogar ein wenig überrascht gewesen ist, als es so weit gekommen ist, weil meines Wissens hat sich die gesamte Parteispitze, die Kader, in den verbotenen Teil der verbotenen Stadt eine Woche lang zusammengeschlossen und überlegt, wie eigentlich sie ihre China-Strategie definieren sollen. Das ist meines Wissens einmalig. Und das spricht nicht dafür, als hätten sie langfristig mit Putin im Vorfeld irgendwelche Arrangements gemacht.
Gut, über China werden wir ausführlich noch sprechen. Ich würde gerne das eine Stichwort noch mal von Herrn Stahl aufgreifen. Frau Nanni, Völkerrechtsverletzungen hat es auch durch den Westen gegeben. Und Herr Stahl sagte sinngemäß, das ist auch Grund dafür, dass viele Länder des globalen Südens jetzt nicht Russland grundsätzlich verurteilen wollen, weil sie auch Kritik üben an westlichen Staaten. Es ist gerade ein Buch erschienen von einem renommierten Völkerrechtler, Kai Ambos, der nennt dieses Buch Doppelmoral der Westen und die Ukraine und führt da auf vielen Seiten Völkerrechtsverletzungen des Westens auf, nicht mit der Konsequenz zu sagen, dann sind jetzt mal die Russen dran, sondern er sagt, wenn wir wirkungsvoll Völkerrechtsverletzungen verurteilen wollen und verhindern wollen, dann müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Ist da was dran?
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern an die erste Rede von Annalena Baerbock nach dem Krieg vor den Vereinten Nationen, wo sie genau dieses Misstrauen auch nochmal aufgegriffen hat und eben auch den Ländern, die auf vergangene Konflikte hinweisen und sagen, hey, da wart ihr aber auch nicht klar an der Stelle, die Hand gereicht hat. Ich glaube, das war total wichtig und ich glaube, dass es auch gut ist, das immer weiter zu machen und immer wieder auch darüber zu sprechen. So wie sie das formuliert haben, ganz pauschal, der Westen. Ja, da muss ich jetzt als Grüne etwas schmunzeln. 2003 war es die rot-grüne Bundesregierung, die sich gegen den Krieg in Irak ausgesprochen hat, zusammen mit den Franzosen. Also ich glaube, da gibt es auch deutliche Nuancen. Und wir haben ja auch die Debatten in verschiedenen Kreisen in der Partei, in der Fraktion geführt. Das Wichtige ist doch, jetzt nach vorne zu schauen und das zum Anlass zu nehmen, das, was die Charta versprochen hat, noch ernster zu nehmen, alle miteinander. Und dass das gelingt, dass man auch mit dieser Erzählung viele Partner im globalen Süden, wie Sie sagten, überzeugen kann, das sieht man an der Abstimmung, an der ersten Abstimmung, aber auch an der Abstimmung der letzten Woche. Und ich glaube, das ist ein Erfolg, an dem wir weiter auch arbeiten können.
Herr Hart, Frau Nanni hat gerade darauf hingewiesen, dass die rot-grüne Bundesregierung damals dem Irakkrieg nicht zugestimmt hat. Deutschland hat ja auch nicht mitgemacht damals. Aber die Vorwürfe richten sich ja auch von vielen Ländern, vor allem an die Vereinigten Staaten. Muss Deutschland dann vielleicht auch mehr Kritik üben, auf Distanz gehen, wenn es darauf ankommt, den Vereinigten Staaten gegenüber?
Ich glaube, dass Deutschland versuchen sollte, eine gemeinsame europäische Position zu entwickeln zu diesen Fragen, die dann gegebenenfalls von Frankreich als dem permanenten Mitglied des Sicherheitsrates dann auch vertreten wird. Es wäre schön, wenn wir schon keine Reform des Sicherheitsrates hinbekämen, dass wir es schaffen, dass das, was zum Beispiel das Abstimmungsverhalten Frankreichs und die Äußerung Frankreichs ist, dass das sozusagen als pars pro toto für die Europäische Union genommen wird. Ich wollte aber einen Aspekt noch ergänzen. Wenn wir die Haltung dieser Enthaltungsstimmen aus dem Februar diesen Jahres vergleichen mit dem, was zwischendurch geschehen ist. Wir haben eine klare Kritik an dem Kurs der russischen Regierung durch die indische Regierung mittlerweile. Wir haben auch eine für chinesische Verhältnisse deutliche Kritik da auf der Shanghai-Konferenz. In Usbekistan war das, glaube ich, vor einigen Wochen. Wir haben zentralasiatische Präsidenten, die offen sagen, dass sie das falsch finden. Es hat dort eine wirkliche Bewegung auch unter diesen Enthaltungsstimmen gegeben, die sagen, wir stimmen jetzt nicht für die entsprechende Anti-Russland-Resolution, aber wir machen deutlich, wo wir stehen. Und das bringt uns schon ein Stück näher auch mit zum Beispiel Indien zusammen, dass Indien erstmals auch wirklich weg will von dieser starken Abhängigkeit von Russland.
Gut, aber lassen Sie mich kurz dazwischen fragen. Gleichzeitig kauft Indien trotzdem weiterhin russische Waffen in großem Maßstab und China kauft...
Weil andere sie ihnen nicht verkaufen. Ich bin gerade vor einigen Wochen in Indien gewesen. Es gibt konkrete Wünsche an westliche Waffenlieferungen, damit sie wegkommen von dieser russischen Abhängigkeit. Da müssen wir, wie ich finde, angemessen darauf reagieren. Ich sehe zum Beispiel schon die Möglichkeit, dass wir den Wunsch nach deutschen U-Booten in Indien entsprechen. Und ich erwarte, dass die Bundesregierung auch offen ist für solche Wünsche und dass das auch großzügig bearbeitet wird. Denn es ist keine Gefahr für andere Länder ausgehend von Indien, wenn sie unsere U-Boote haben.
Zum Thema Waffenexport könnte man dann auch ausführlich noch diskutieren. Aber Herr Sauter?
Ja, ich möchte auch noch mal diese Frage aufnehmen. Doppelte Standards, doppelte Moral. Es steht uns gut zu Gesicht, selbstkritisch zu sein. Wir müssen zuhören, wenn wir von unseren Partnern im Süden hören, warum die große Aufregung um die Ukraine, wenn gleichzeitig in Äthiopien ein Zehnfaches an Menschen ums Leben gekommen sind. Wir müssen, und ich glaube, es ist eine wichtige Lektion, die wir in den letzten Monaten uns auch sehr zu Herzen genommen haben, uns stärker um die Staaten, wie man so sagt, des globalen Südens bemühen, um die Staaten, die unentschieden sind, ob sie sich hinter die liberale globale Ordnung stellen oder ob sie andere Wege mit einschlagen. Aber gleichzeitig müssen wir eine Sache auch ganz klar machen. Wenn jetzt beispielsweise vor einigen Wochen der russische Außenminister durch Afrika reist und Propaganda vertritt zum Thema koloniales Erbe und mit der Geschichte aufwartet, Russland habe da immer auf Seiten der Unterdrückten gestanden, dann müssen wir es auch beim Namen nennen und sagen, was ist es denn für ein Krieg, den Russland da gerade führt? Das ist doch ein Krieg, wo Russland als Führungsmacht der ehemaligen Sowjetunion dieses alte Reich wieder zurückzuerobern versucht. Und das ist dann auch ein eklatanter doppelter Standard.
Nochmal zu den Vereinten Nationen und zur Wirksamkeit von Beschlüssen. Also es ist klar, es ist ein starkes Zeichen, wenn 3/4 der Mitgliedstaaten deutliche Kritik an Russland üben. Aber die entscheidenden Beschlüsse muss der Sicherheitsrat fassen, wenn es um die internationale Sicherheit geht. Und da braucht es eben die Stimmen der ständigen Mitglieder. Nun sagt der ukrainische Präsident, ja, da muss man den Russen das Vetorecht entziehen. Klingt einfach. Es wurde ja schon verschiedentlich darüber diskutiert, ob dieses Modell noch funktionieren kann. Denn das ist ja eine lange Zeit her, als man sich das mal ausgedacht hatte. Da war die Welt ja eine ganz andere. Vielleicht gleich noch, Herr Sauter, Sie waren ja bis vor kurzem deutscher Vizebotschafter in New York bei den Vereinten Nationen. Dieses Veto-Modell, ist das wirklich noch zeitgemäß?
Das Veto ist eine Realität, mit der wir alle leben müssen. Die Vorschläge der Ukrainer kann ich gut nachvollziehen. Realistisch sind sie nicht. Die Charta sieht vor, nach Artikel 6, einem Mitgliedstaat solche Rechte zu entziehen, würde zum einen eine Initiative des Sicherheitsrats und dann eine Zweidrittelmehrheit der Generalversammlung verlangen. Ersteres wird es nicht geben. Russland wird es mit seinem Veto verhindern. Aber die Frage ist ja eine breitere, nämlich die Frage, ist dieses Veto noch zeitgemäß? Das erkennen jetzt auch andere. Die Franzosen haben seit einigen Jahren gemeinsam mit Mexiko eine Initiative, die sagt, diejenigen, die das Veto haben, sollen es wenigstens nur in extremen Ausnahmefällen anwenden. Der amerikanische Präsident hat vor wenigen Tagen bei der Generalversammlung gesagt, die USA wollen es in Zukunft so handhaben. Und dann stellt sich eben auch die Frage an die anderen Vetomächte, an Peking, an Moskau. Wie wollt ihr das denn handhaben? Wie wollt ihr mit dieser Verantwortung in Zukunft umgehen?
Ja, fragen wir gleich Herrn Stahl. Also die Chinesen halten sich jetzt gerade zurück beim Thema Russland-Ukraine. Man enthält sich der Stimme, auch im Sicherheitsrat. Haben die Chinesen schon mal das Veto eingelegt? Wissen Sie das?
Ja, also unter dem sehr aktiven Präsidenten hat Peking, glaube ich, 7 oder 8 Mal inzwischen auch ein Veto eingelegt. Also wahrscheinlich weniger als andere Mitglieder des Sicherheitsrats. Da können Sie das besser übersehen. Aber China hat auch angefangen, ein Veto einzulegen.
Zu den Zahlenspielen von den letzten 10 Vetos, die im Sicherheitsrat eingelegt worden sind, kamen 9 aus Russland.
Gut, aber die Frage ist ja auch, was würde das denn an dieser Weltorganisation verändern oder vielleicht ein bisschen zugespitzter gefragt, ist die Weltorganisation überhaupt handlungsfähig, wenn man große Mächte überstimmt, wenn es diesen Konsens nicht mehr gibt? Also wird die UNO dann nicht auseinanderfallen? Ich frage mal in die Runde, Frau Nanni.
Nein, also ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, uns ständig die Bedingungen zu wünschen, an deren Erfüllung die UNO ja erst mitarbeiten soll. Also die Charta ist ja ein Aufgabenprogramm, die ist ja keine Realitätsbeschreibung. Das sind Hausaufgaben für die Weltgemeinschaft. Und die Vision, die die Gründungsväter und Mütter der Charta der Vereinten Nationen hatten, da sind wir nach wie vor weit von entfernt. Aber das wären wir auch, wenn es die Vereinten Nationen nicht gäbe. Und vielleicht sogar noch weiter, viel weiter. Das ist ja genau das Problem. Das ist die beste Organisation, die wir haben können, in den Machtgefügen, wie sie einfach global vorzufinden sind und wie man sie auch nicht per Beschluss verändern kann. Sie haben die Beschlüsse im Sicherheitsrat angesprochen. Es gibt sehr viele Beschlüsse im Sicherheitsrat, die sich nicht in Realität verwandelt haben. Weil das, was man sich im Sicherheitsrat vornimmt, einfach nicht über einen sehr kurzen Zeitraum zu erreichen ist. Wenn ich an alle Peacekeeping-Missionen denke, dann denke ich auch daran, dass selbst wenn der Sicherheitsrat sich gemeinsam entscheidet, eine Situation verändern zu wollen, dass das noch lange nicht heißt, dass das innerhalb von kürzester Zeit dann so umgesetzt wird. Und ich glaube, da brauchen wir einen langen Atem und die Vision ist weiter richtig. Und meiner Meinung nach sind die UNO auch in den letzten Monaten, soweit das möglich ist, aus dieser Krise bisher eher gestärkt rausgegangen.
Wir haben jetzt vor allem über sicherheitspolitische Fragen gesprochen, über den Krieg in der Ukraine. Aber die UNO, Sie haben das gerade auch angesprochen, ist natürlich viel mehr. Ich sage nur das ganze Thema Klima, die Weltkonferenzen, die wir hatten, auch was da in Bewegung geraten ist. Es gibt die Weltgesundheitsorganisation, es gibt Bildungsorganisationen, die kümmert sich ja um eigentlich alle Bereiche des Lebens. Und gerade China ist ja da, Herr Bonschab, auch sehr aktiv in vielen Fragen, wenn ich an die WHO zum Beispiel denke, an Handelsorganisationen, wie auch immer. Wie wichtig nehmen die Chinesen denn diese UNO?
Immer schon sehr wichtig nach meiner Einschätzung. Ich glaube, China hat immer den Anspruch gehabt, die UNO als eine Plattform für eine Auseinandersetzung globaler Themen für sich wahrzunehmen. Und das ist meines Erachtens auch erstmal die positive Entwicklung. Also China hat sich nicht hingestellt und gesagt, das ist imperialistischer Quatsch, was hier passiert, sondern sie haben sich von der ersten Sekunde an daran beteiligt. Aber sie haben, und das ist, glaube ich, deshalb sind sie auch nur Sprachrohr des globalen Südens ein Stück weit geworden. Sie haben einen Geltungsanspruch, die UN zu verändern, nach anderen Vorstellungen, mit anderen Regeln. Und ich glaube, das ist die zugrunde liegende Diskussion, die wir hier auch führen sollten. Also es geht nicht darum, mit oder ohne UN, da sind alle dabei, aber welche Art von UN wollen wir denn in Zukunft haben? Und da legt China im Namen, vielleicht nicht komplett im Namen, aber durchaus anerkannt im Namen von vielen Ländern, ein Konzept vor, das, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
Kann man es ein bisschen konkreter machen? Vielleicht mal so 2, 3 Hausmarken. Was steht da drin?
Also ich bin die großen UN-Experten, haben wir jetzt hier eigentlich nicht bei mir, sondern das sind andere auf dem Podium.
Ich gebe es gerne in die Runde.
Aber eine Sache würde ich gerne sagen, weil daran zerbricht sehr vieles nach meiner Einschätzung. Die Frage ist, hat die UN die Aufgabe, die Menschen, die Individuen in anderen Staaten zu schützen? Oder ist das eine Aufgabe der Souveränität von Staaten? Und der globale Süden, also vor allen Dingen China, sagt um Gottes Willen, also mischt euch bloß nicht in unsere internen Angelegenheiten ein. Ihr müsst uns im Grunde genommen fördern, unterstützen in dem, was wir vorhaben. Und wenn wir das richtig machen, dann geht es auch den Leuten besser. Und wir sitzen da und sagen, warte mal Gott, was ihr in dieser Provinz da macht mit den Uiguren, das ist aber überhaupt nicht konform mit unseren Vorstellungen. Und da stehen sich zwei Positionen diametral gegenüber.
Herr Hart, ich möchte vielleicht kurz noch anmerken, wenn wir Vereinte Nationen hätten, in der keiner mehr es für notwendig erachten würde, das Veto einzulegen, dann hätte die Vereinten Nationen sozusagen auch ihren Hauptzweck erfüllt, dann wäre nämlich Friede, Freude, Eierkuchen und wir würden alle unsere Konflikte durch Gespräch und Verhandlung beilegen und alle wären bereit, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, dass wir diese Situation mit den Veten haben, ist eben ein Ausdruck der Wirklichkeit, wie die Welt sich darstellt. Und dann muss man zum Zweiten, glaube ich, sagen, es gibt natürlich keine Diskussion darüber, dass unsere Unterstützung für die Ukraine völkerrechtskonform ist. Ja, nur die Tatsache, dass es keine UN-Sicherheitsratsresolution zugunsten der Ukraine gibt, heißt ja nicht, dass wir nicht auf völlig sicherem völkerrechtlichem Terrain unsere Maßnahmen der Unterstützung der Ukraine zum Beispiel machen. Also das muss man auch auseinanderhalten. Und Russland versucht immer so den Eindruck zu erwecken, ja, die UN hat ja keine Resolution, also dürft ihr euch da nicht einmischen. Das stimmt nicht, das stimmt in vielen anderen Fällen eben auch nicht.
Herr Stahl, ich glaube, Sie wollten noch mal nachlegen, was die chinesischen Positionen angeht, wie man die UNO verändern könnte oder sollte.
Also ich wollte die Diskussion über die Veränderung der UN vielleicht einordnen in die Diskussion, wie sich die internationalen Organisationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden, verändern. Weil die UN ist ja eine der wichtigen Organisationen. Wir haben dann noch die Weltbank, wir haben den Internationalen Währungsfonds, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden, um internationale Governance zu ermöglichen. Und da kann man das sehr, sehr gut sehen, wie China versucht, darauf zu reagieren. China hat wie andere Schwellen- und Entwicklungsländer Reformvorschläge vorgelegt, wie diese internationalen Organisationen verändert werden können, hat zum Beispiel beim Internationalen Währungsfonds gefordert, dass die Quoten für die Entwicklungsländer und die Schwellenländer erhöht werden, weil es so ist, dass die USA da eine Sperrminorität haben. Dann gab es leichte Änderungen, aber insgesamt sind die westlichen Länder natürlich in internationalen Organisationen noch deutlich überrepräsentiert. Und was war dann die chinesische Antwort drauf? Und das ist das politisch Brisante. China hat dann angefangen, eigene Organisationen zu gründen, die Einfluss auf die internationale Entwicklung nehmen. Und deshalb ist es, denke ich, schon sehr wichtig, dass man sieht, wenn internationale Organisationen es nicht schaffen, die Veränderung dieser Welt wiederzuspiegeln. Und wenn internationale Organisationen in ihrer Arbeitsweise das nicht widerspiegeln, dann gehen wir das Risiko ein, dass sich andere Organisationen entwickeln.
Die neue Weltordnung, wer hat künftig das Sagen in den Vereinten Nationen? Das ist das Thema des RBB24 Inforadio Forums heute aus dem Tagungszentrum des Aquino Hotels in Berlin-Mitte. Gemeinsam veranstalten wir diese Runde mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Auf dem Podium heute Sarah Nanni, Bundestagsabgeordnete der Grünen, sicherheitspolitische Sprecherin ihrer Partei. Sie ist auch Vorstandsmitglied der Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Mit dabei ist Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Außerdem Botschafter Günther Satter, Leiter der Abteilung Internationale Ordnung, Vereinte Nationen und Rüstungskontrolle im Auswärtigen Amt. Thomas Bonschabt, Geschäftsführer von Think International, einem Beratungsunternehmen für Wirtschaft und Politik mit dem Schwerpunkt China. Und China-Experte Nummer zwei auf dem Podium ist Gerhard Stahl, Professor an der Business School Shenzhen. Und vorher war er lange Jahre auch EU-Beamter. Herr Stahl hat gerade schon ausführlich geschildert, dass aus chinesischer Sicht die internationalen Organisationen, einschließlich der UNO, sich auf eine veränderte Lage einstellen müssen, nämlich die verstärkte Herausbildung einer multipolaren Welt. China, Indien, andere Länder haben deutlich an Einfluss gewonnen, an wirtschaftlichem Einfluss, und die wollen auch politisch Einfluss nehmen. Und da stellt sich die Frage, Herr Sauter, kann die UNO dem gerecht werden oder entwickeln sich da Paralleluniversen, die der UNO am Ende das Wasser abgraben?
Wir als Bundesregierung, wir als Deutschland haben ein Interesse daran, die liberale internationale Ordnung, wie sie sich seit Ende des Zweiten Weltkrieges herausgebildet hat, im Kern zu bewahren und zu erhalten. Das stellt uns auch vor Herausforderungen mit Blick auf China. Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was Herr Stahl gesagt hat. Im Kern ist die chinesische Agenda eine revisionistische. Die Kernvorstellung ist, als Vereinte Nationen arbeiten wir zusammen an der Entwicklung der einzelnen Staaten. Themen wie Menschenrechte sind aus chinesischer Sicht eine westliche Idee, keine universelle Idee. Und die Idee, dass die Souveränität der einzelnen Staaten mit diesen Fragen, mit Menschenrechtsfragen in einem Spannungsverhältnis steht, macht sich die chinesische Regierung nicht zu eigen. Damit müssen wir umgehen, und wir haben ein großes Interesse, glaube ich, daran, diesen, ich würde sagen, Wesenskern des liberalen internationalen Systems zu erhalten. Denn eine Welt, in der sich parallele internationale Strukturen herausbilden, für die dann eben Fragen wie Menschenrechte, Fragen wie Staatensouveränität nicht relevant sind, das ist eine Vorstellung, die, glaube ich, wir alle nicht haben wollen.
Gut, nun gibt es ja auch andere Länder, die andere Vorstellungen mitunter davon haben, wie die UNO funktionieren soll. Da kam ja in den vergangenen Jahren auch so manches aus Washington, unter Donald Trump vor allem, aber nicht ausschließlich. Die Amerikaner zahlen ja eine Menge ein in den UN-Haushalt, und da kam oft auch schon der Vorwurf, Frau Nanni, die UNO ist eigentlich gar nicht so wirksam, wie sie sein sollte. Ist das so, dass dort die Weltorganisation vorbehaltlos akzeptiert wird? Also von Donald Trump zumindest kamen deutlich andere Signale.
Gut, Donald Trump ist da sicherlich eine historische Ausnahme. Die USA haben die Vereinten Nationen grundsätzlich immer unterstützt. Beitragszahlungen, die zu spät versäumt kamen, hin oder her. Es gibt einen Grund dafür, dass die Zentrale der Vereinten Nationen in New York ist. Und deswegen fand ich jetzt den Vergleich, deswegen habe ich so geschaut, mit China etwas unglücklich, um das mal so zu sagen. Es gibt zwei Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg. Die sind mit Nomen verbunden. Das erste Nomen ist Krieg und das zweite ist Vernichtung. Und ich glaube, dessen muss man sich immer bewusst sein, wenn man überlegt, welche Ansprüche soll man stellen an internationale Organisationen. jede internationale Organisation, die sich wegduckt bei der Frage Vernichtung, welche Lehren ziehen wir daraus für die Menschenrechte, ist eine, die historisch wieder zurückläuft und große Fehler macht. Deswegen glaube ich, dass sehr wichtig ist, anzuerkennen, dass es da keinen, dann machen wir die UNO ein bisschen anders, weil die Chinesen jetzt Druck ausüben. Nein, im Gegenteil. Es ist erst recht der Moment, dafür zu streiten, dass die universellen Menschenrechte auch Teil der Politik der Vereinten Nationen sind.
Aber es gehört ja auch hinzu, Herr Stahl hat das vorhin mit angedeutet, da geht es ja auch um die Weltbank, da geht es um wirtschaftliche Konstruktionen, was unmittelbar damit zu tun hatte, dass die Amerikaner, die USA eben so eine herausgehobene Stellung hatten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo die Chinesen sagen, das muss ja nicht alles so bleiben, wie es ist.
Aber ich finde, man muss schon noch eine Sache klar sagen, die Universalität der Menschenrechte ist eben auch Teil der Vereinten Nationen und verpflichtet auch die 5 ständigen Mitglieder und eben auch China und Russland. Und die Wahrheit, warum die chinesische Führung der Meinung ist, dass sie keine Rolle spielen, ist schlicht, weil sie weiß, in dem Augenblick, wie Demokratie und Menschenrechte in China zur Geltung kommen, ist der Herrschaftsanspruch der kommunistischen Partei dahin und Herr Xi wandert ins Gefängnis, genauso wie mit Herrn Putin. Also insofern ist das natürlich ein Reflex des Selbstschusses der Herrschenden. Die Behauptung, dass Menschenrechte und individuelle Rechte für Chinesen nicht seien, widerlegen ja die Menschen in Taiwan. Das sind auch Chinesen und die leben in einer anders verfassten Gesellschaft. Also diese Schutzbehauptung sollten wir uns nicht zu eigen machen. Wenn so der Eindruck entsteht, das, was die UN verkörpert, ist nichts für Chinesen oder ist nichts für Russen, das erklärt die Herrschaft dieser Länder, ist aber natürlich eine glatte Lüge und dient nur dem eigenen Herrschaftsanspruch, der illegitim und rücksichtslos brutal ist und selbstbereichernd. Und die Hälfte der Mitglieder des Volkskongresses in China, eines kommunistischen Landes, sind Dollarmillionäre. Das trifft nicht auf den Bundestag, vermutlich nicht mal auf den amerikanischen Kongress zu.
Gut, Herr Sauter.
Ich würde gerne noch mal auf 2 Aspekte hinweisen. Sie sagen gerade, wie sieht es denn auf der wirtschaftlichen Ebene aus? Gerade findet in Peking der 20. Parteikongress statt. Präsident Xi hat gesagt, es gibt gar keine wirtschaftlichen Fragen, die unpolitisch sind. Und ich glaube, so muss man das betrachten. Vorhaben wie zum Beispiel die neue Seidenstraße, riesige wirtschaftliche Infrastrukturprojekte, führt China nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen durch, sondern aus eminent politischen Gründen. Das sind auch Mittel, hegemonialen Einfluss in der Welt und in den Vereinten Nationen auszuüben. Und dann noch ein 2. Punkt. Wir haben gerade gesagt, die Chinesen treten mit einer Reform, mit einer revisionistischen Agenda auf, weil es auch Veränderungsbedarf gibt im internationalen System. Wir dürfen den Blick aber auch nicht davor verschließen, dass die Chinesen dort, wo es ihnen passt, sehr, sehr konservativ auftreten können. Nehmen wir mal das Thema Sicherheitsratsreform. Der Sicherheitsrat ist zum letzten Mal in den 60er Jahren in seiner Zusammensetzung verändert worden. Ich glaube, seitdem haben etwa 50, 60 Staaten die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen erlangt, darunter vor allem afrikanische Staaten. Was ist denn mit deren Repräsentation? Fragen Sie das mal chinesische Kollegen bei den Vereinten Nationen, da kriegt man keine ganz klare Antwort drauf. Und das zeigt eben da, wo man als aus chinesischer Sicht in einer Position der Stärke ist, da hält man das System sehr gerne auch so, wie es jetzt ist.
Herr Bonschapf.
Ich würde da direkt gerne was zu sagen. Also ich glaube, der entscheidende Begriff ist eben gerade gefallen. China benimmt sich wie eine Hegemonialmacht. Und das Problem ist, dass sie auch gar nichts anderes vorhaben, als das zu machen. Das heißt, man muss auf China auch blicken als eine Land, das strategisch Machtpolitik betreibt. Und das ist mal konsistent und mal weniger konsistent, aber der Anspruch ist da. Und ich glaube, die Diskussion, der wir uns hier stellen müssen, alle, ist, was machen wir denn jetzt mit diesem riesigen Land, das plötzlich so einen Gestaltungsanspruch hat? Wir können ja nicht sagen, du bist ein Problem für uns, du hast die falschen Werte, du bist ein Problempatient, nimm mal eine Aspirintablette, dann wird alles besser wieder. Ja, so wird das nicht funktionieren. Ich glaube, der Zustand, in dem wir uns hier befinden, er wird bleiben. Und wir brauchen eigentlich auf der Ebene realistischer Einschätzungen des wirklich wertedifferenziert anders und mit anderen Werten vorgehenden Verfahrens von China, dass wir damit umgehen lernen müssen und Kompromisse finden, die jenseits von der Ebene liegen, dass wir uns wie kraftmeierisch auftreten und sagen, das geht so nicht, oder dass wir sagen, ihr müsst so werden wie wir. Das sind zwar unsere Überzeugungen, aber es wird nicht passieren. Und ich glaube, wenn wir keine ernsthaften globalen Konflikte riskieren wollen, dann müssen wir uns da auf nur Lösungsebenen einlassen.
Aber die Frage ist, wie soll das denn funktionieren? Politik ist ja dafür da, Probleme zu lösen, Konflikte mit friedlichen Mitteln einzuhegen. Wo stehen wir denn da jetzt? Ich würde gerne noch mal, Herr Bonschab, von Ihnen hören, wie die chinesische Führung, wie Sie das bewerten, wie die chinesische Führung da den eigenen Platz gerade definiert.
Selbstbewusst, bis hin zur Hybris. Also manchmal sitzt man da und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, mit welchem Selbstbewusstsein China auftritt. Ich würde trotzdem gerne zwei halbwegs konstruktive Anmerkungen machen zu dem Thema, sofern das überhaupt so ohne weiteres geht. Also als ich noch direkt in China vor Ort gelebt habe, da war noch diese Übergangsphase von strategischer Partnerschaft mit China, und dann wurde eine umfassende strategische Partnerschaft mit China daraus gemacht, und das hieß dann auch, dass man nicht nur noch über Wirtschaftsthemen geredet hat, sondern auch über Menschenrechte, es gab den Rechtsstaatsdialog. Jede zweite Woche war irgendein Regierungsflieger in der Luft und kam in einer Riesendelegation, die mussten alle gewissermaßen sozusagen betreut werden. Aber heute hat man eigentlich nur noch den Dialog über Systemrivale. Und das ist für das wechselseitige Verständnis schon eine schwierige Entwicklung. Da würde ich mir wünschen, tatsächlich von den offiziellen Vertretern der deutschen Außenpolitik, warum hat man das eigentlich so schnell aufgegeben?
Ich würde gerne Frau Nanni mal ins Gespräch bringen, wenn ich darf. Frau Nanni, wertebasierte Politik, das ist ein ganz zentrales Thema, auch gerade Ihrer Partei, auch der Außenministerin. Wie soll das umgesetzt werden? Wir alle wissen, wenn zum Beispiel keine deutschen Autos mehr in China produziert und verkauft werden, sieht es sehr finster aus. Also ist dann muss man nicht doch Abstriche machen und sagen, wir müssen mehr auf die Realitäten schauen als auf die Werte?
Werte sind ja Realitäten, und insbesondere der Bruch der Werte ist sehr real für die Menschen, die es jeweils betrifft. Und ich glaube, dass man gegenüber China sich keine Illusionen machen darf. Die haben strategische Interessen in Europa, und es geht China nicht darum, besonders konstruktive internationale Beziehungen zu haben, sondern eine dominante Rolle zu spielen und dann auch ihrerseits das Feld so zu bespielen, wie sie das für richtig halten. Und das ist genau das Problem, wenn wir uns fragen, kann man da nicht ein bisschen auf die Chinesen zugehen und so weiter, muss man das alles so eng sehen? Ich glaube, man muss es so eng sehen, und man muss es dann auch beim Namen nennen. Ganz einfach, weil wenn man das nicht tun würde, man das, was China macht, im Inneren und nach außen im Prinzip indirekt legitimieren würde. Und dann sind wir wieder auf dem Weg zurück in eine Zeit, in die wir nicht rein wollen. Und das ist etwas, wo wir uns auch hier ehrlich machen müssen. Die Verflechtung der Industrie, mich überrascht das, wie gutgläubig dann auch einige deutsche UnternehmerInnen sind, die fleißig dort investieren, fleißig sich aufkaufen lassen zur Hälfte. Das ist blind und blauäugig, und das liegt vor allem daran, dass wir eine Hybridisierung der Auseinandersetzung haben. Wir haben das jetzt erlebt in den letzten Wochen mit Russland, dass sie konventionell die Ukraine angegriffen haben im Februar, aber dass auch sehr viel auf den nicht kriegerischen Ebenen läuft. Und diese nicht kriegerischen Ebenen sind welche, die China jetzt schon plant, bespielen zu können. Und das muss man auch im Schirm haben.
Jetzt haben wir mehr diesen Konflikt beschrieben. Die Frage ist, die Politik ist doch gefordert, oder warten wir jetzt drauf, bis es dann richtig kracht?
Also wir haben in den letzten Jahren eben doch eine klare Verhaltensänderung der chinesischen Regierung erlebt. Vielleicht haben wir sie auch nur jetzt wahrgenommen, aber wenn ich zum Beispiel die Diskussion über die Art und Weise, wie China sich versucht hat, in die Mobilfunknetze hineinzudampfen mit super niedrigen Preisen, die kein anderer unterbieten konnte und damit auch fast Erfolg gehabt hat. Wenn wir den Versuch Chinas sehen, die Europäische Union aufzuspalten und Unfrieden in der EU zu säen, weil sie natürlich darin eine bessere Chance sehen. Wenn ich die Blauäugigkeit sehe, wie wir hinnehmen, dass chinesische Staatsunternehmen sich in den Hamburger Hafen einkaufen wollen, aber natürlich überhaupt null Chance besteht, dass ein europäischer Hafen sich an einem chinesischen Hafen beteiligt. Das wäre ja die vernünftige Konsequenz, wenn man sagen würde, Hamburger Hafen, eine Lagerhaus-Aktiengesellschaft, teilt Anteile mit einem Shanghai-Hafen. Das findet nicht statt. Ich kann nur dringend davor warnen, dass wir das zulassen. Ich erwarte vom Bundeskanzler, dass er über seinen hamburgischen Schatten springt und dieses Projekt stoppt. Er hat gute Gründe dazu, dass auch jetzt zu tun. Es würde eben, außer vielleicht ein paar Wirtschaftsleuten in Hamburg, keiner übel nehmen. Wir würden dafür applaudieren. Leider fürchte ich, dass er diese Kraft und den Mut nicht aufbringt, das zu stoppen. Und wir sehen eine echte Chance aus meiner Sicht darin, dass wir als Europäische Union, als Nordamerika, vielleicht noch mit anderen Verbündeten, doch klarere Leitplanken einziehen, was an wirtschaftlichen Handeln zwischen China und der übrigen Welt möglich ist. Ich glaube, dass sehr viel möglich ist und ich glaube, dass China auch ein Stück weit darauf eingehen wird, weil natürlich China auf diesen Handel auch angewiesen ist.
Ich würde gleich, Herr Sauter, aber vielleicht doch Herrn Stahl noch mal kurz ins Gespräch bringen, weil ist das wirklich so? Also nach dem, was ich lese, haben sich die Chinesen geöffnet in verschiedener Hinsicht, dass es deutschen und ausländischen Unternehmen dann doch möglich ist, Dinge zu tun, die vor einigen Jahren noch nicht möglich waren. Also ist da schon was passiert in die Richtung, die Herr Hart hier gerade gefordert hat?
Also wir müssen einfach sehen, wie viel an wirtschaftlichen Aktivitäten in China möglich sind unter den Spielregeln des chinesischen Systems. Und wir sollten vielleicht auch ein bisschen genauer hinschauen, was andere wichtige Wirtschaftsakteure machen. Wenn wir sehen, dass jetzt diese neue asiatische Freihandelszone vereinbart wurde, wo auch Korea und wo auch Japan teilnimmt. Also wir stellen fest, dass andere Länder, die durchaus auch in die demokratische Familie gehören, nicht davor zurückschrecken, die wirtschaftlichen Beziehungen mit China weiterzuführen und sogar zu intensivieren. Und wenn wir jetzt akzeptieren müssen, leider, ob wir es wollen oder nicht, dass der größte Teil unseres Wohlstandes inzwischen in der Weltregion mitverdient werden muss, die halt ein wirtschaftlicher Schwerpunkt ist, Asien, dann müssen wir uns auch vielleicht noch etwas stärker Gedanken machen, wie können wir unseren eigenen Wohlstand sichern und unsere Werte in der Realität umsetzen. Unsere Werte stehen nicht zur Diskussion. Wir haben unser Grundgesetz, wir haben die Charta der EU für Grundrecht, also wir wissen, was unsere Werte sind. Aber wie Herr Bonchabia sagte, das nützt ja nichts, die Werte zu betonen. Wir wollen ja Einfluss nehmen, dass sich die Welt so verändert, wie das unseren Werten entspricht. Und das ist doch die relevante Debatte.
Aber darf denn Korea, ein koreanisches Unternehmen, sich an einem chinesischen Hafen, an einer chinesischen staatlichen Hafengesellschaft beteiligen? Doch wohl genauso wenig wie die Hamburger. Dann ist doch der Begriff Freihandelszone ein reiner Euphemismus, wenn man zwar auf der einen Seite zulässt, dass die Chinesen sich einkaufen, aber dass man umgekehrt hinnimmt, dass die Chinesen das mit starken Restriktionen belegen. Oder hat sich das komplett geändert?
Fragen wir Herrn Bonschab mal noch.
Ja, ich muss da ganz kurz drauf reagieren. Ich versuche es auch wirklich ganz kurz zu machen. Ich glaube, man muss sich nicht nur angucken, was heute gerade der Fall ist, sondern wie die Tendenz der letzten 10 Jahre gewesen ist. Also ich kann mich noch erinnern, China hat, heute hat das sicherlich eine duale Zirkulation, wie Sie sagen, ne? Einmal innen und dann auch nach außen. Eine Entglobalisierung ist für China katastrophal. Das würde deren Errungenschaften im Sozialbereich und im Wirtschaftsbereich mit einem Schlag kaputt machen. Das heißt, die können gar kein Interesse daran haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben angefangen, ihre Wirtschaft zu liberalisieren für internationale Akteure, weil die Kritik dann doch sehr heftig gewesen ist. Und der erste Schritt war die Umgestaltung der Negativliste. Das heißt, es ist die Liste, wo draufsteht, welche internationalen Unternehmen überhaupt Zugang zu den verschiedenen Sektoren haben. Und ich weiß noch, als ich damals daran mitgearbeitet habe, war das so, dass das im Grunde eine Positivliste war. Das heißt, da stand eigentlich nur das, was man nicht durfte. Und dann hat man ab und zu mal was gefunden, wo man reingehen durfte. Heute sieht diese Situation ganz anders aus. Es gibt quasi keinen Sektor mehr, in dem internationale Akteure nicht tätig sein dürfen, und zwar als Wholly Foreign Owned Enterprises.
Das heißt,
als eigenständige, nicht in Joint Venture gezwungene Unternehmen, die völlig eigenständig unterwegs sein dürfen in China, sogar in der heiligen Kuh-Bildung. Das war ja gewissermaßen das, wo die Chinesen immer komplett dicht gemacht haben. Der Hafen stimmt aber noch, weil das noch so ein Großprojekt ist. Mein Tipp ist, das wird auch fallen irgendwann. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich in irgendeiner Form ein Interesse hätte, China zu verteidigen, sondern weil ich glaube, dass das nicht das eigentliche Problem ist. Das eigentliche Problem ist, dass deutsche Unternehmen trotzdem Schwierigkeiten haben, in China Fuß zu fassen, weil sie mit diesem ganzen Geflecht von Industriepolitik und Staatsfonds die kommen nicht rein in dieses Ding, es sei denn, die heißen BASF oder Siemens oder in der Größenordnung. Die können Der Mittelstand kann das zum Beispiel nicht.
Wir sprechen heute über die neue Weltordnung, verbunden mit der Frage, wer hat künftig das Sagen in den Vereinten Nationen? Und da müssen wir, glaube ich, schon noch ein bisschen noch über die Vereinigten Staaten von Amerika sprechen. Die große, immer noch Weltmacht Nummer eins, die Chinesen, die neue aufstrebende Weltmacht. Wir haben jetzt gerade darüber diskutiert, ob es sinnvoll ist und richtig, dass die deutsche Wirtschaft so enge Beziehungen mit China pflegt, ob das nicht vielleicht uns allen auf die Füße fallen kann. Aber der eigentliche Konflikt, spielt er sich, Herr Sauter, nicht doch zwischen der Weltmacht USA und der neuen Weltmacht China ab? Und die Europäer geraten da so ein bisschen zwischen die Mühlen?
Das ist eine Sichtweise, die, glaube ich, vor allem von Peking so gepflegt wird. Die Fragen, die sich in den USA stellen, die sich für die USA stellen, die stellen sich auch für uns. Ich möchte das auch noch mal zur Gelegenheit nehmen, auf Ihre Frage zu antworten, was wir denn als Bundesregierung jetzt gegenüber China für einen Kurs einschlagen. Die Bundesregierung erarbeitet gerade zum ersten Mal eine China-Strategie. Die wird sie im nächsten Frühjahr vorstellen. Die Grundidee ist schon jetzt klar. Wir brauchen, und das ist ja auch hier deutlich geworden, einen differenzierteren Blick auf China. Wir müssen imstande sein, China zu sehen als Partner in einigen Bereichen, als Wettbewerber in anderen Bereichen. Und als ein Land, das in der Systemfrage andere Vorstellungen hat als wir, die unseren Vorstellungen zuwiderläuft. Nehmen wir das Thema Klimaschutz. Am Ende, ohne China an Bord zu bekommen, wird es keinen erfolgreichen Klimaschutz geben können. Ohne China werden wir es nicht schaffen, die Klimakatastrophe zu mildern oder abzuwenden. In anderen Bereichen wird es jetzt vor allem darauf ankommen, dass wir unser eigenes Haus in Ordnung bringen. Herr Hart hat das 5G-Beispiel gebracht. Wir müssen viel reflektierter umgehen mit kritischer Infrastruktur, mit Lieferketten, mit all den Fragen, die auch unsere Sicherheit und den Fortbestand unseres Systems betreffen. Und ein letzter Punkt ist wichtig, gerade auch im Zusammenhang der Vereinten Nationen. China bemüht sich seit vielen Jahren sehr systematisch darum, in der ganzen Welt Allianzen zu schmieden, Partner zu gewinnen, mit einem, ich würde mal sagen, sehr, sehr klaren transaktionalen Geschäftssystem, also mit einem Geschäftssystem, das sagt, ich gebe dir dieses, du gibst mir jenes. Wir werden nie zu einem so klar definierten Modell in unserer Zusammenarbeit mit anderen Staaten kommen. Und ich glaube, dass das richtig ist. Aber wir müssen sehr viel systematischer daran arbeiten, dass wir diejenigen Partner pflegen und uns um diejenigen bemühen, die wir brauchen, um ein liberales internationales System zu erhalten.
Frau Nanni, wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie das mal werden könnte und Beziehungen zu China, wie können sie sinnvoll entwickelt werden, auch zu unserem Vorteil. Aber Voraussetzung, dass das alles überhaupt Sinn ergibt, ist ja, dass der Weltfrieden gewahrt bleibt. Und ich zitiere mal den früheren amerikanischen Außenminister Kissinger, der sagt, die US-Führung ist ziellos, sie steuert auf einen Krieg gegen Russland und China zu. Es gibt auch in Deutschland nicht wenige, die sagen, die Gefahr einer großen Katastrophe, eines Nuklearkrieges, ist nicht so weit weg, wie wir uns das wünschen können. Wie sehen Sie das?
Also erstmal müssen Sie mir nach der Sendung noch mal erzählen, wann, an welchem Tag wir Weltfrieden hatten, den wir bewahren können. Das gucke ich mir dann noch mal genau an. Kann ich mich jetzt so akut nicht dran erinnern. Und ich glaube, das beschreibt ja auch alle Schwierigkeiten, die wir hier schon diskutiert haben. Work in progress. So kann man es im Prinzip zusammenfassen. Das sind die Vereinten Nationen. Das ist die Charta der UN. Und jetzt zu Ihrer Frage noch mal. Putin hat ein sehr großes Interesse daran, uns nuklear zu bedrohen. Das nützt ihm. Das zu tun, nützt ihm nicht. Das heißt nicht, dass er das niemals machen wird, aber das muss man immer klar differenzieren, wenn man Sprache über nukleare Erpressung hört. Die letzte Entscheidung bei den Vereinten Nationen zur Verurteilung der Annexion hat mir in dieser Frage auch nochmal Aufwind gegeben, weil auch da wieder klar ist, dass Russland eine vollständige Isolation riskiert, sollte es an welcher Stelle auch immer nuklear eskalieren. Alles Reden vom nächsten Weltkrieg und so weiter, nützt am Ende denjenigen, die wollen, dass wir kuschen vor den Unterdrückern. Und das ist eine Debatte, die führen wir mit Russland. Und das ist eine Debatte, die führen wir in Bezug auch auf China. Lassen wir uns darauf ein, dass manche kraftmeierisch stark den internationalen Raum besetzen wollen, zur Not auch militärisch, und kuschen dann. In der Folge müssten wir vor allem kuschen, insbesondere wenn sie nuklear bewaffnet sind. Oder lassen wir uns darauf nicht ein? Und ich bin definitiv für Letzteres.
Das war das RBB 24 Inforadio Forum, heute gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Auf dem Podium Sarah Nanni, sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen, Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, dazu Botschafter Günther Sauter, Leiter der Abteilung Internationale Ordnung, Vereinte Nationen und Rüstungskontrolle im Auswärtigen Amt, Thomas Bonschab, Geschäftsführer von TINK International, einem Beratungsunternehmen für Wirtschaft und Politik mit dem Schwerpunkt China, und Gerhard Stahl, Professor an der Business School in Shenzhen. Ich danke Ihnen herzlich für die Debatte, Ihnen hier im Saal für Ihr Interesse, Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.